Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Gut, wenn Christen beten, und zwar so, wie der Herr Jesus sie das gelehrt hat, dann orientieren sie sich beim Beten am Vaterunser. Das Vaterunser ist ein Modellgebet, das heißt, das würde irgendwie nie in der Kirchengeschichte, zumindest soweit wir das in der Bibel überblicken, gebetet. Also nirgendwo in der Apostelgeschichte steht, und die ersten Christen trafen sich, um das Vaterunser zu beten. Dafür ist es auch ein bisschen kurz, aber es ist dazu da, uns für unser eigenes Gebet eine Struktur zu geben, uns Themen vorzugeben, Themen, die wir im Gebet bewegen sollen. Und deswegen fängt das Vaterunser mit Anbetung an, das ist das Erste. Dann kommen Fürbitte und Bitte, dann kommt das Thema Sünde und dann am Ende, am Schluss, die Bitte um Bewahrung vor dummen Lebensentscheidungen beziehungsweise vor dem Bösen. Also das Vaterunser hat im Wesentlichen, wie man fünf Finger hat, fünf Themen: Anbetung, Fürbitte, Bitte, Sündenvergebung und Bitte um Bewahrung. Das Vaterunser ist total klasse, und wenn du sagst, das interessiert mich mehr, dann bei frogwords.de einfach mal Vaterunser eingeben in der Suchmaske, kriegst du eine ganze Reihe interessanter Vorträge. Ich will heute nur auf einen Aspekt eingehen, der im Vaterunser vorkommt, nämlich auf das Thema Vergebung. Und ich möchte ein Plädoyer halten für bedingungslose Vergebung. Warum das wichtig ist, kommt gleich. Ich fange mal mit dem Text an, den ich hier an den Anfang stelle, aus dem Vaterunser. Da heißt es in Matthäus 6, die Verse 9, 12 und 14. Ihr merkt, es ist ein bisschen zusammengestückelt. Ihr könnt das gerne zu Hause nochmal ganz lesen. Aber da sagt der Herr Jesus: Betet ihr nun so? Und dann kommt dieser Block Sündenvergebung. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. So, dieser Text in seiner ganzen Radikalität ist auf doppelte Weise interessant. Erstens, der Text macht deutlich, dass ich jeden Tag über die Sünden meines Vortages nachdenken soll, dass ich sie bekennen soll. Das ist eine, ich nenne das mal geistliche Pflicht, dass wir uns jeden Tag mit unserem Versagen auseinandersetzen, dass wir es bekennen. Und das ist natürlich eine total gewinnbringende Sache, auf vielerlei Weise. Ein Aspekt, der hier rauskommt, ist: Ich werde dadurch, dass ich meine Sünden bekenne, von der Sünde gereinigt, einfach weil Gott mir diese Sünde dann vergibt. Und eine zweite Sache, die ich ganz, ganz arg wichtig noch finde, ist: Jeden Tag, wenn ich meine Sünde bekenne, predige ich mir selber, ich predige meiner eigenen Seele, dass ich aus Gnade lebe. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Zurück zum Vaterunser. Ein zweiter Aspekt, der hier deutlich wird, ist, dass der Herr Jesus sagt: Gott vergibt uns, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Das heißt, Gott behält sich vor, Sünde, die wir begangen haben, nicht zu vergeben. Zumindest dann, wenn wir selber nicht auch bereit sind, Vergebung zu gewähren. Vergebung ist an der Stelle also ein Thema, wo man wirklich sagt: Hey, das hat eine gewisse Brisanz im eigenen Leben. Bis hierhin ist alles irgendwie klar. Du möchtest gerne vergeben bekommen, du stehst vor Gott, bitte vergib. Jetzt hatte ich vor kurzem eine kleine Facebook-Diskussion, nicht viel, aber so ein ganz klein bisschen. Und da kam jemand und sagte: Haha, das kann man auch anders sehen. Da gibt es einen Vers, Epheser Kapitel 4, Vers 32. Und ich wusste, dass dieser Vers bei der Diskussion immer kommt. Epheser Kapitel 4, Vers 32: Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Der Vers wurde reingeworfen, und dann kommt die Frage: Wie vergibt Gott? Und ich würde sagen, Gott vergibt ganz, gleich und gern. Und jetzt wird von einigen angefügt, ja, aber er vergibt nur, wenn ich meine Schuld auch bekenne. Wenn ich meine Schuld nicht bekenne, vergibt Gott mir nicht. Und deshalb muss auch ich nur den Menschen vergeben, die ihre Schuld bekennen. Also Vergebung ist nicht bedingungslos. Sie setzt Einsicht voraus. Und ohne Einsicht, ohne Reue, ohne Schuldbekenntnis keine Vergebung. So die Theorie. Ich glaube das nicht. Und weil ich bei Facebook-Diskussionen nie die Zeit für habe, dachte ich mir, ich schreibe für meinen Kontrahenten einfach eine Predigt, dann kann der die sich in Ruhe anhören. Und das ist die Predigt, die ich heute hier halte. Ich möchte darüber reden, über die Frage, ist Vergebung daran geknüpft, dass mein Schuldner, also der, der mir etwas angetan hat, zu mir kommt und seine Schuld bekennt und bereut? Das ist die Frage, um die es heute hier geht. Ich glaube, dass er das nicht muss. Stimmt also das Prinzip keine Reue, keine Vergebung, oder sollte ich bedingungslos erstmal jedem vergeben? Das ist die Frage. Und seht meine Predigt an der Stelle einfach als Diskussionsbeitrag. Ich mag über solche Themen einfach nicht streiten. Ich mag trotzdem erklären, warum ich tatsächlich allen meinen Feinden sofort und vollständig vergebe. Selbst wenn die nicht im Traum daran denken, zu mir zu kommen, ihre Schuld einzusehen und sich bei mir zu entschuldigen. Okay? Darum geht es heute. Und ich habe vier Gründe. Vier Gründe, die mich davon überzeugen, dass man bedingungslos erstmal vergeben soll. Punkt Nummer 1, Gehorsam tut gut. Punkt Nummer 2, Vorsorge für das Fleisch. Punkt Nummer 3, zwei Sorten von Vergebung. Punkt Nummer 4, eine gruselige Konsequenz. Und wir fangen mal mit dem ersten Punkt an. Punkt Nummer 1, warum ich bedingungslos vergebe. Ja, jemand macht was gegen mich und er kriegt vergeben. Punkt Nummer 1, Gehorsam tut gut. Ich habe schon gezeigt, dass man Epheser Kapitel 4, Vers 32, dieses vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat, man kann das auf die Qualität der Vergebung beziehen, auf das ganz gleich gern. Man muss es nicht auf den Prozess beziehen, im Sinne von erst wenn der kommt, dann. Ich glaube, dass man da wirklich viel zu viel in den Text hineinliest. Und ich komme daher, dass ich sage, das ist doch nicht der einzige Vers, der etwas darüber sagt, wie man vergeben soll. Der erste Vers, den ich auswendig gelernt habe zu dem Thema, steht wo ganz anders und den finde ich auch viel besser. Markus Kapitel 11, Vers 25. Nehmt den mit, wenn ihr das Thema behalten wollt und wenn ihr es so wie ich macht, dass ihr dazu einfach Verse auswendig lernt. Markus Kapitel 11, Vers 25. Da sagt der Herr Jesus, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergibt. Merkt ihr, wie viele Voraussetzungen es hier gibt für Vergebung? Genau zwei Stück. Wenn du da stehst, Voraussetzung, ich stehe vor Gott, ich bete ihn an. Zweitens, in dem Moment, wo ich um Vergebung bitte, wo du vor Gott stehst, ihn anbetest, wo du ihn um Vergebung bittest, das scheint mir hier nach dem, was der Herr Jesus sagt, der letzte Moment zu sein, wo du bitteschön auch anderen Menschen vergeben solltest. Wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Ich lese hier nichts davon, dass dem eine Form von Reue oder von Einsicht oder Entschuldigung vorausgeht. Ich will Vergebung, ich stehe vor Gott, ich mache das mit dem Vater unser so, wie der Herr Jesus das gesagt hat. Und weil ich eine intakte Beziehung mit Gott haben möchte, deshalb vergebe ich. Merkst du? Purer Gehorsam. Ganz simpel. Ein anderer Vers, der mich da weiter hat denken lassen, steht in Lukas Kapitel 6 und da geht es um Feindesliebe. Lukas Kapitel 6, die Verse 36 und 37. Hier wird Vergebung als Unterpunkt von Barmherzigkeit gesehen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und dann heißt es hier, und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden, und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden, lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Vergebung, loslassen als Ausdruck von Barmherzigkeit. Wie gesagt, vom Zusammenhang her, das müsstet ihr jetzt nochmal nachlesen, es geht um Feinde und es geht darum, dass Barmherzigkeit im Umgang mit Feinden auf mich selber zurückfällt. Also Barmherzigkeit ist dieses Loslassen, nicht verurteilen, nicht richten. Und gerade bei Feinden braucht man ja nicht denken, dass die sich vorher entschuldigen. Das wäre ja absurd. Und ich kann das tun, ich kann Leute loslassen. Ich kann aufhören, mich über sie aufzuregen, ganz einfach, weil ich nicht der Rächer bin. Versteht ihr? Ich bin nicht der Richter. Wenn ich Leute loslasse, wenn ich sie freigebe, wenn ich sage, hey, ich vergebe dir gerne, dann heißt das doch nicht, dass die Person mit Gott nicht noch ein Problem hat. Natürlich schaut Gott auf das, was diese Person tut. Das heißt, wenn ich Menschen vergebe, dann ist ihre Sünde vor Gott nicht einfach weg. Ich entscheide mich nur, ich alleine, für mich, ihnen ihre Sünde nicht mehr vorzuhalten. Ich werde nicht länger mehr an die bösen Dinge denken, die sie mir angetan haben. Ich werde ihnen Sünde nicht vorhalten. Ich werde sie tatsächlich loslassen. Das ist das, was ich tun soll. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass Vergebung ein Ausdruck von Segen ist. Ich soll, sagt der Herr Jesus, meine Feinde segnen. Das gehört zu diesem vollen Feindesprogramm dazu. Ja, segnen, Gutes tun, für sie beten. Und ich habe den Eindruck, ich kann kaum etwas Besseres tun. Ich kann kaum einen treffenderen Segen aussprechen, als wenn ich jemandem die Sünden vergebe und Gott darum bitte, dass er ihnen die Sünden, die sie mir angetan haben, dass er ihnen diese Sünden nicht anrechnet. Ich wüsste kaum einen besseren Segen für meinen Feind. Und ich glaube, dass ich da in guter Gesellschaft bin, weil ich sehe da eine Situation in der Bibel, Apostelgeschichte 7, da macht Stephanus, das ist der erste christliche Märtyrer, der macht genau das. Also Stephanus in dem Moment, wo er gerade von Leuten zu Tode gesteinigt wird. Was ist so sein letzter Gedanke, bevor er stirbt? Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 60. Und niederknien rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Das ist die Haltung von Märtyrern. Noch im Tod wünscht Stephanus seinen Feinden einfach nur das Beste. Und wir könnten hier natürlich auch an den Herrn Jesus denken, der am Kreuz hängt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ganz ehrlich, ich glaube, die meisten meiner Feinde wissen nicht, was sie tun. Und ehrlich gesagt ist das bei meinen Freunden manchmal nicht anders. Und deswegen purer Gehorsam. Wenn mich jemand fragt, Jürgen, warum vergibst du einfach sofort? Warum willst du das loswerden? Mein erster Punkt für bedingungslose Vergebung ist Gehorsam. Ich sehe für mich genug Bibelstellen, die mir raten, einfach sofort zu vergeben. Und natürlich ist das besonders dann wichtig, wenn, ich sag mal, mein Schuldner schon gestorben ist. Dann kann der sich ja nicht mehr entschuldigen. Oder dement geworden ist. Oder was mache ich, wenn derjenige die Schuld, die ich bei ihm sehe, der sieht die gar nicht ein. Oder er sieht sie vielleicht ein bisschen ein. Dann wäre die Frage plötzlich im Raum, wie viel muss er einsehen, bevor ich ihm vergebe? Wie viel Reue muss da auf der anderen Seite sein, damit es bei mir fürs Loslassen reicht? Und was ist, wenn der sich bei mir entschuldigt, ich aber seine Buße nicht für echt halte? Was mache ich denn dann? Bin ich dann plötzlich der, der darüber entscheidet, wie echt oder wie vollständig das sein muss? Oder der sieht gar nicht alles als Sünde an, was ich als Sünde ansehe. Das ist noch besser, der bekennt so die Hälfte und du stehst dann plötzlich da und sagst, was soll ich denn damit machen? Und ich habe an der Stelle dieses Problem für mich gelöst, indem ich dann sage, nö, Punkt 1 ist schlicht und ergreifend, ich vergebe gerne sofort alles das, was Leute gegen mich haben. Ich will das loswerden. Ich habe keinen Bock drauf. Und das ist auch mein Punkt Nummer 2, der heißt Vorsorge für das Fleisch. So, das ist jetzt ein sehr merkwürdiger Punkt, logisch. Ich hätte den Punkt auch Psychohygiene nennen können, ja. Es gibt da nämlich in mir eine Stimme, die findet Vergebung einfach mal nicht toll. Das ist übrigens dieselbe Stimme, die bei Groll und bei Wut und bei Zorn immer schreit, mehr, mehr, mehr. Das ist die gleiche Stimme. Und das ist die Stimme der Sünde, beziehungsweise das ist die Stimme, die aus mir herauskommt und sagt, hey, mach mal ein paar Sachen, die dir nicht gut tun. Und dieselbe Stimme, die mich dazu anreizt, Dinge zu tun, die mir schaden, ich kann die jetzt modulieren. Ich kann dafür sorgen, dass die lauter in mir drin schreit oder leiser. Ich kann der quasi in die Hände spielen, dass die sagt, yeah, ja, oder ich kann die dämpfen. Und immer dann, wenn ich ihr in die Hände spiele, sodass in mir diese Stimme zum Bösen lauter wird, spricht man von Vorsorge für das Fleisch. Das kommt aus Römer 13, Vers 14. Da werden zwei Dinge gegenübergestellt. Da sagt der Apostel Paulus, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Ich kann durch mein Verhalten dafür sorgen, dass mein Fleisch, das ist der sündige Anteil meines Menschsein. Ich kann dafür sorgen, dass mein Fleisch, da kommt diese Stimme her, mehr Zorn, mehr Wut, bloß nicht vergeben. Ich kann dafür sorgen, dass diese Stimme, dass mein Fleisch sich wohler fühlt und lauter schreit oder weniger wohl. Ich mache mal ein ganz banales Beispiel. Nehmen wir mal an, du hättest ein Problem mit Neid auf Besitz. Ja, immer wenn du siehst, dass jemand anders was hat, dann kriegst du in dir so ein komisches Gefühl und denkst, hätte ich auch gerne. Jetzt stell dir vor, du würdest dir im Internet Videos anschauen von irgendwelchen Stars, die dich durch ihr perfektes Haus führen. Was glaubst du, wird diese Stimme lauter oder leiser? Natürlich lauter. Ja? Das ist Vorsorge für das Fleisch. Das ist so, wie wenn du zu viel Schokolade isst und dann hast du einen riesen Pott, ja, den du dir zu Hause hinstellst und dann würdest du auch sagen, nee, das ist einfach nicht klug. So, und wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was ist eigentlich eine effektive Vorsorge gegen Zorn und Wut? Ich will also, dass immer dann diese Stimme in mir nicht lauter wird. Dann komme ich wieder zurück zu Epheser 4. Hatten wir ja schon vorhin, da hatte ich euch Vers 32 mitgebracht. Jetzt kriegt ihr Vers 31 und 32. Da heißt es, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Aha, ich werde den Zorn los. Frage, ja wie denn? Was muss ich denn stattdessen tun? Was wäre denn klug, damit dieser Zorn und Wut und Bitterkeit in mir, dass der sich nicht wohl fühlt? Wo fühlt sich Wut nicht wohl? Ganz einfach, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Merkt ihr? Zwei Dinge, thematisch zusammengestellt. Auf der einen Seite Bitterkeit, Wut, Zorn, die sollen raus aus meinem Leben, samt aller Bosheit. Wie geht das? Ganz einfach. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott euch vergeben hat. Das heißt, ohne Güte, ohne Mitleid und eben auch ohne Vergebung wird es schwer, die anderen Sachen, Bitterkeit, Wut, Zorn, Bosheit, irgendwie loszuwerden. Das heißt für mich ganz praktisch, bedingungslose Vergebung tut mir einfach gut. Oder andersherum, ich merke, dass wenn ich bei Vergebung zurückhaltend bin, also wenn da dieser Gedanke aufkommt, Jürgen, es reicht schon, wenn da so eine grundsätzliche Vergebungsbereitschaft da ist, aber richtig vergeben musst du noch nicht. Ich merke, dass mir dieser Ansatz nicht gut tut. Wenn ich zornig bin, dann werde ich, Und wie gesagt, vielleicht geht das nur mir so, aber ich habe ja Gründe genannt, warum ich so denke. Wenn ich zornig bin, dann werde ich Zorn leichter los, wenn ich bedingungslos vergebe. Und was übrigens im Negativen gilt, gilt auch im Positiven. Ich kann das ja mal umdrehen. Ich kann ja mal überlegen, wie funktioniert eigentlich Liebe? Und da merken wir, 1. Korinther Kapitel 13, Vers 5, da steht etwas über Liebe. Da heißt es, sie, das ist die Liebe, sie benimmt sich nicht unanständig. Das heißt, sie ist höflich. Sie sucht nicht das Ihre. Und jetzt kommt's. Sie lässt sich nicht erbittern. Aha, das ist ja spannend. Sie rechnet Böses nicht zu. Und mir geht es jetzt nur um die letzten beiden Punkte. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Versteht ihr? Wenn ich anderen nicht bedingungslos vergebe, mache ich genau das. Ich rechne ihnen das Böse, das sie mir angetan haben, zu. Und merkt ihr wieder, wie eng diese beiden Themen beieinander stehen? Sie lässt sich nicht erbittern, da haben wir wieder das Thema Bitterkeit. Sie rechnet Böses nicht zu, da haben wir wieder dieses, ich vergebe gerne, ich lasse los. Ich muss da nicht eine Liste führen, wo ich haarklein aufschreibe, was du mir alles aufgetan hast. Das ist mir viel zu viel, das will ich einfach nicht. Und mir scheint, dass Bitterkeit wirklich nur dort gut gedeihen kann, wo man sich mit Vergebung schwer tut. Und zwar mit Vergebung schwer tut, weil man das Böse nicht vergessen kann, weil man es unbedingt aufschreiben muss, weil man es dem anderen wieder vorhalten will. Und jetzt kommt Paulus und denkt sich halt, naja, weißt du, mit Liebe hat das eigentlich gar nichts zu tun. Das ist Punkt Nummer 2, Psychohygiene. Vorsorge für das Fleisch. Mir tut es einfach gut, bedingungslos zu vergeben. Mir fällt es wirklich viel leichter, mit meinen Feinden einen ganz lieben Umgang zu haben. Diese ganzen negativen Gefühle sind ganz schnell weg. Ich möchte gesund in der Liebe sein und deswegen mache ich das. Aber ich habe natürlich noch einen dritten Punkt. Und der dritte Punkt, der heißt ein bisschen theologisch, zwei Sorten von Vergebung. Und dazu muss ich nochmal auf die Theologie eingehen, gegen die ich jetzt gerade diese Predigt geschrieben habe. Die geht ja ungefähr so. Ich kann nicht einfach so anderen vergeben, weil Gott mir auch nicht einfach so vergibt. Und ich glaube ehrlich, dass das falsch ist. Biblisch einfach falsch. Und zwar deshalb, weil wenn ich mir die Vergebung bei Gott anschaue und da mal so ein bisschen genauer hinblicke, dann merke ich, dass Gott zwei Arten von Vergebung kennt. Bei Gott gibt es immer so eine pauschale Vergebung und eine persönliche. Wie gesagt, zwei Sorten von Vergebung, dasselbe Wort, aber inhaltlich kann das anders gefüllt werden. Wir schauen uns mal die pauschale Vergebung an, die Gott tatsächlich allen Menschen gewährt. Da heißt es in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2. Und wir merken an dem Vers, dass Gott bei jedem Menschen tatsächlich erstmal in Vorleistung geht. 1. Johannes 2, Vers 2. Und er, das ist der Herr Jesus, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Das ist doch der Hammer. Gott sühnt Sünde und er macht das pauschal. Und ich hätte euch noch andere Stellen bringen können. Er sühnt erstmal die Sünde der ganzen Welt. Er bringt erstmal alles in Ordnung. Achtung, das heißt nicht, dass diese Vergebung bei allen Menschen zu einer Wiederherstellung der Beziehung mit Gott oder zu einer persönlichen Vergebung führt. Persönliche Vergebung, dass die Sühnung für die Schuld der Welt, dass das in meinem Leben Realität wird. Persönlich wird das durch Bekehrung. Ich muss das annehmen. Aber merkt ihr, wie Gott erstmal pauschal reingeht? Und erstmal sagt, hey, ich will erstmal, dass alle die gleiche Chance haben. Ich bin erstmal bereit, pauschal zu vergeben. Und wenn dann jemand sich bekehrt, dann wird tatsächlich dieses pauschale Angebot Gottes, wir sind ja nicht von Natur aus Kinder Gottes, wir sind Geschöpfe, verlorene Geschöpfe Gottes. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich will dich, ich will jeden Einzelnen von euch. Und dann darf ich dieses Angebot annehmen, persönlich. So, und jetzt würde mir irgendwann mal eines klar. Das, was ich eben gesagt habe, das gilt für Nichtchristen. Also im Blick auf Nichtchristen macht Gott pauschal und dann darf ich das persönlich annehmen. So, das bedeutet, dass dieses Prinzip auch für mich heute noch irgendwie relevant ist. Warum? Weil ich genau das Gleiche erlebe. Ich bekenne jeden Tag die Sünden, die mir einfallen. Also ich hoffe, du auch. Wenn nicht, fang heute damit an. Wir sollen das tun, wir machen das. Warum tue ich das? Aus Gehorsam. Aber wenn ich auf die Vergebung schaue, die Gott mir gewährt, dann fallen mir zwei unterschiedliche Texte ein. Und das, was ich eben im Blick auf Nichtchristen gesagt habe, dass Gott pauschal vergibt und dann persönlich Vergebung zuspricht, da wo der Einzelne sagt, will ich haben, da ist das bei uns, wenn wir Gläubige sind, übrigens genauso. Der Herr Jesus sagt zu uns zwei Dinge. Er sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das zu euch geredet, das ich zu euch geredet habe. Also Gott spricht dir im Moment der Bekehrung eine Reinheit zu und sagt, du bist rein. Mit Bildern des Alten Testaments, der Mantel der Gerechtigkeit ist dir übergelegt. Und dann lesen wir aber zweitens, also das ist pauschal. Und jetzt wird es plötzlich sehr persönlich, da wo der Herr Jesus in Johannes 13, Vers 8 dem Petrus, dem er die Füße wäscht, und das Fußwaschen ist ein Bild für Vergebung, da wäscht der Herr Jesus dem Petrus die Füße. Der Petrus sagt, Johannes 13, Vers 8, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete, und jetzt wird es total spannend, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Seht ihr die zwei Seiten? Die Jünger sind schon rein um des Wortes, um des Evangeliums willen. Uns ist vergeben. Pauschal. Und trotzdem gibt es da, es gibt diesen Aspekt, jeden Tag zu Gott hinzugehen, mir die Füße waschen zu lassen. Was bekomme ich dafür? Du hast keinen Anteil, du hast keine Gemeinschaft mit mir. Ich bekomme Gemeinschaft, erlebte Gemeinschaft mit Gott. Und diese erlebte tägliche Gemeinschaft, du kannst sagen, eine intakte Beziehung mit Gott, hängt daran, dass ich meine Sünde bekenne und ich mich immer wieder von Jesus reinigen lasse. Und ich fand das total spannend, dass wir gleichzeitig auch in unserem Leben als Gläubige, wir haben das pauschale Element, ihr seid schon rein, und wir haben das sehr persönliche Element, wo wir, weil wir uns vergeben lassen, dann in die Beziehung mit Gott immer wieder neu hineingehen. Und ich übertrage dieses Prinzip tatsächlich auf die Menschen, die mir schuldig werden. Ja, also ich spreche meinen Feinden einfach pauschal Vergebung zu, weil ich mir denke, könnt ihr haben. Ich spreche euch von der Schuld frei. Das heißt aber nicht, dass das Persönliche, die persönliche Vergebung, die zu einer Wiederherstellung von Beziehung führt, dass das in diesem Moment gewährt wird in irgendeiner Form. Da ist noch nicht Versöhnung im Sinne von Beziehung. Da ist erstmal nur, ich spreche dich frei. Und wenn du jetzt mehr möchtest, hey, dann müssen wir drüber reden. Das ist schon so. Ich mag es nochmal anders ausdrücken, weil das vielleicht nicht ganz so einfach ist von der Theologie her. Ich vergebe meinen Schuldnern pauschal. Aber die Wiederherstellung der Beziehung ist ihre Aufgabe. Weil ich genau das bei Gott auch sehe. Er vergibt mir pauschal, er spricht mich pauschal frei und gleichzeitig erwartet er, dass ich täglich komme, um mich von ihm reinigen zu lassen. Es gibt für mich also so etwas wie pauschale Vergebung. Und die kommt in dem Vers, den ich euch schon gezeigt habe, Markus 11, zum Ausdruck. Wenn ihr steht und betet, so vergebt. Und es gibt gleichzeitig persönliche Vergebung, die dann auch wieder in Gemeinschaft, in Beziehung hinführt. Und da wäre zum Beispiel Lukas 17, Das wäre so eine Stelle, die ich da vor Augen habe. Lukas 17, die Verse 3 und 4. Habt Acht auf euch selbst, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Merkt ihr, das ist das ganz Persönliche. Ich gehe auf jemanden zu und sage ihm, hey, wir haben da ein Problem. Und wenn er es bereut, da kommt er wirklich und sagt, ja, ich sehe das ein, ich würde das gerne in Ordnung bringen. So vergib ihm. Das ist nicht mehr pauschal, das ist jetzt persönlich. Da will jemand mit mir wieder Gemeinschaft und ich lass mich darauf ein. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigt und 7-mal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Merkt ihr, das Pauschale ist, ich spreche ihn frei. Hier kommt aber einer, den ich womöglich selber auf eine Sünde, auf eine konkrete Sünde angesprochen habe. Und der sagt jetzt, hey, würdest du wieder mit mir Gemeinschaft haben? Würdest du mir diese Vergebung auch zusprechen? Und dann würde ich sagen, wenn jemand kommt und das möchte, dann bin ich verpflichtet, ihm das auch irgendwie zu gewähren. Da mag es noch ein paar kleine Ausnahmen geben, seelsorgerlich, auf die gehe ich jetzt auch nicht ein. Was mir aber an der Stelle klar ist, wenn der kommt, dann setzt Vergebung im Sinne von Beziehung nicht voraus, dass alles haarklein bekannt wird. Woher weiß ich das? Naja, ist dir mal aufgefallen, wenn du jetzt wirklich gläubiger Christ bist, okay? Und du lebst, du betest so, wie Jesus das will. Du bekennst also deine Sünden. Wie viel Prozent von den Sünden, die wirklich passiert sind am Vortag, bekennst du da eigentlich? Hast du da schon mal eine vergessen? Wahrscheinlich schon. Hat dir Gott trotzdem vergeben, dich trotzdem in die Beziehung wieder hineingenommen, dir trotzdem die Füße gewaschen, sodass du wieder mit ihm unterwegs bist? Natürlich. Und das ist hier nicht anders. Es geht am Ende nicht darum, ob ich mich im persönlichen Leben an alle Sünden erinnere. Vielleicht, versteht ihr, manche Sünden erkennt man ja noch gar nicht. Manchmal ist es einfach ein bisschen zu dämlich. Das schafft man nicht. Und deswegen erwarte ich das auch nicht, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Da darf ich ganz, ganz barmherzig sein, weil es faktisch ja gar nicht um die Sache selber geht, sondern um das Herz. Da ist einer, der möchte Dinge wieder in Ordnung bringen. Woher weiß ich das? Weil bei mir selber geht es jeden Tag ums Herz. Ich stehe vor Gott, bringe die paar Sünden, die mir einfallen, aber eigentlich lege ich mein Herz hin und sage, Gott, ich suche die Beziehung. Mann, das ist das, was mir einfällt. Und wenn du mir noch 5 Sachen zeigen willst, mach es. Ich bekenne dir auch noch gerne. Ich wünsche mir Beziehung. Und dann muss das einfach auch reichen. Das reicht bei mir mit Gott und das reicht, wenn jemand kommt, dem ich Sünde gezeigt haben, irgendwie Geschwister aus der Gemeinde, die sagen, bitte vergib mir, dann warte ich nicht darauf, ob die alles genau so sehen, wie ich das sehe, sondern herzlich gerne will ich vergeben. Das ist mein dritter Punkt. Wenn jemand schon sagt, wir sollen so vergeben, wie Gott vergeben hat, dann sage ich, okay, dann machen wir das so, weil ich sehe bei Gott 2 Arten von Vergebung. Der vergibt mir pauschal und dann gibt es da so eine spezielle Form. Und diese pauschale Form gewähre ich unglaublich gerne jedem sofort. Und wo es dann noch möglich ist, auf der persönlichen Ebene zu vergeben, weil der andere kommt und seine Sache einsieht, wo ich denke, wow, ja, jetzt geht es um Wiederherstellung, jetzt geht es darum, Beziehung zu pflegen, jetzt geht es echt um Versöhnung. Da bin ich auch dabei. Allerdings muss man fairerweise sagen, da gibt es dann auch noch so 2, 3 andere Punkte, über die ich nachdenke. Aber das muss jetzt hier nicht das Thema sein. 4. und letzter Punkt. Ich liebe O-Ton Jesus, deswegen mache ich meinen Podcast. 4. und letzter Punkt heißt eine gruselige Konsequenz. Lasst mich euch zum Schluss viel zu kurz eine Stelle in der Bibel zeigen, die mich immer wieder umhaut. Und zwar umhaut, weil sie mich verwirrt und fast ein bisschen ängstigt. Nicht dolle, aber dolle genug. Es geht um Matthäus 18. Da kommt Petrus und fragt, wie oft muss ich eigentlich meinem Bruder vergeben? Und Petrus fühlt sich total cool, weil er geht hoch rein, er sagt, 7-mal? Und ich glaube, Petrus steht da und erwartet, dass Jesus sagt, yeah, genau, 7-mal ist schon cool. Und Jesus sagt, vergiss es, 7-mal trifft die Sache noch nicht ganz, wir nehmen 7-mal 70-mal. Also 490-mal, und das ist so viel, da zählt keiner mehr mit. Das heißt, Immer wenn der andere kommt, sollst du ihm vergeben. Und jetzt erzählt der Herr Jesus dem Petrus ein Gleichnis. Die Botschaft dieses Gleichnisses ist relativ einfach. Wenn mir die ganze Schuld meines Lebens vergeben wurde, dann steht es mir nicht zu, die Schuld bei denen einzufordern, die mir etwas schuldig sind. Das ist die Botschaft. Und ich stelle euch das Gleichnis mal vor. Ich habe da einen Knecht, der ist tief verschuldet bei seinem Herrn. So tief verschuldet, so unermesslich tief verschuldet, dass er das nie und nimmer mehr bezahlen kann. Der kann sein ganzes Leben arbeiten und das kriegt er nie wieder weg. Der Herr kommt und sagt, bezahle. Der sagt, ich kann nicht. Fällt vor dem Herrn da auf die Knie, sagt, bitte, bitte, hilf mir, lass mich noch ein bisschen. Und der Herr sagt, ich vergebe dir einfach deine unermessliche Schuld. Die Übertragung ist ganz simpel. Jeder Mensch, der vor Gott Vergebung empfängt, wirklich Vergebung empfangen hat, der ist wie dieser Knecht. Uns ist unermesslich viel Schuld vergeben worden. Jetzt gehen wir hinein in den Text. Wir schauen, was macht dieser Knecht, dem so unermesslich viel vergeben wurde. Matthäus 18, Abvers 28. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Ich übertrage das mal 15.000 Euro. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber, das ist der Typ, dem eben gerade Millionen erlassen wurden, okay? Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Und jetzt wird es total spannend. Es wird deshalb total spannend, weil was macht jetzt der Herr mit diesem Knecht? Was würdest du denken, dass er jetzt tut? Und hört euch an, was hier steht. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht. Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und jetzt kommt der Vers, wo ich wirklich denke, boah, ob der Herr Jesus das wirklich ernst meint. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Jetzt denkst du dir, der hat doch gerade seine Schulden erlassen bekommen. Der Herr hat doch gesagt, ich gebe dir dein, du musst nichts mehr bezahlen. Jetzt geht der raus, geht unbarmherzig mit seinen eigenen Schuldnern um und der Herr kommt, weißt du was? Jetzt kriegst du deine Schuld wieder zurück. Völlig unmöglich, dass der das jemals bezahlt. Jetzt denkst du dir, okay, das ist nur ein Gleichnis und wir machen ja gerade eine Gleichnisschulung. Bestimmt muss man nicht alles übertragen. Das ist bestimmt nicht so schlimm, das ist nur so ein bisschen hyperbolisch, ein bisschen übertrieben, ein bisschen dramatisch. Bestimmt will der Herr Jesus nur, dass wir lieb mit anderen Menschen umgehen sollen. Und dann kommt hier der Vergleichspunkt, Vers 35. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Und ich lese das und ich denke mir, kann ich das predigen? Und ich hätte mich nie getraut, wenn das nicht hier stehen würde. Gott wird mir tun, wie ich meinem Bruder tue. Und wenn ich Sünde vorhalte und einfordere, dann darf ich mich nicht wundern, wenn Gott diese unbarmherzige Haltung dadurch bestraft, dass er mir meine Sünde wieder zurückgibt. Oder lass es mich anders formulieren. Gott vergibt nur denen, die dann auch gern wieder vergeben. Bitte lasst uns das richtig, richtig gut merken. merken, weil mir dieses Gleichnis etwas vom Herz Gottes zeigt. Und wenn du dich fragst, warum, Jürgen, entscheidest du dich so schnell dafür, bedingungslos allen Leuten zu vergeben? Das mache ich ganz easy. Dann kann ich euch sagen, ich möchte so wenig von der Haltung des unbarmherzigen Knechtes, zu dem Gott sagt, du böser Knecht, in meinem Leben haben wie möglich. Ich möchte so wenig davon in meinem Leben haben wie möglich. Ich fürchte mich davor, dass Gott mein Leben anschaut und sagt, du warst nicht bereit zu vergeben. Ich habe dir alles vergeben, was du an Mist in deinem Leben angestellt hast. Und das Einzige, was du tust, ist rausrennen und anderen Leute ihre Schuld vorhalten. Das ist alles, was du kannst. Dich will ich nicht in der Ewigkeit dabei haben. Es gibt eine, ich nenne das mal, heilslogische Konsequenz, dass wenn uns vergeben wurde, wir in gleicher Weise vergeben müssen. Und ich sehe das, ich lese das und für mich bedeutet das, ich will meine Schuld nie wieder zurückkriegen. Und wenn ich am Ende vor Gott stehe und diese Predigt sollte falsch gewesen sein und Gott sagt, ach, das hättest du doch nicht so, hättest du nicht so scharf sehen müssen, hättest du ruhig dem anderen noch ein bisschen Sünde belassen können, hättest nicht alles gleich vergeben müssen, dann kann ich zu Gott sagen, weißt du was? Ich möchte gerne auf der Seite der Gnade runterfallen, weil ich hatte ein bisschen Bammel davor, dass du das so meinen könntest, wie du sagst. Und die andere Seite war mir einfach, die war mir zu gruselig. Damit wollte ich nichts zu tun haben. Und so sind wir am Ende angekommen. Und die Frage war, warum ist Jürgen so dafür, dass wir einfach, wenn uns jemand etwas Böses antut, bedingungslos und gerne vergeben? Und ich hatte 4 Punkte. Erstens, ich habe genug Bibelstellen, die für mich sprechen, dass ich genau das tun soll. Gehorsam tut gut. Zweitens, ich habe Bammel davor, dass, ich glaube, ich habe noch eine Folie, wo die alle draufstehen. Zweitens, ich habe Bammel davor, dass wenn ich es nicht tue, dass ich an der Stelle, da müsste theoretisch noch eine kommen. Okay, dann nicht. Dann mach die andere wieder hin. Also erstens, Gehorsam tut gut. Zweitens, ich merke, wenn ich es nicht tue, dann behalte ich den Zorn in mir drin. Und das ist so psychohygienisch keine coole Sache. Zumindest nicht bei mir. Vielleicht liegt das in meiner Biografie, wo Jähzorn eine große Rolle gespielt hat. Drittens, ich sehe 2 Sorten von Vergebung. Ich sehe, dass Gott mit mir pauschal und persönlich umgeht. Und ich mache einfach genau das Gleiche in puncto Vergebung mit meinen Feinden. Und das Vierte, es gibt dieses Gleichnis, was mir Respekt einflößt, weil ich merke, der Grad von Barmherzigkeit, der sich in meinem Leben findet, ist der Grad von Barmherzigkeit, mit dem Gott mit mir umgeht. So wie Jakobus das sagt an einer Stelle, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.